In der Bibel steht, dass das Wort von Gott Licht ist auf deinem Lebensweg. Und das Licht, das soll dein Leben ausleuchten und dir den Weg zeigen. Wir haben bereits gehört, das Thema heute ist Ermutigung. Habt ihr gewusst, unter anderem ist die Farbe Weiss die Farbe der Ermutigung. Und darum sind die Verse, die wir jetzt euch lesen, weiss. Und ich wünsche mir, dass die Ermutigung in dein Leben heute Morgen hineinkommt und in dein Leben hineinkommt. Und es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht und miteinander das Wort von Gott auf uns lässt, wirken.
Jauchze, Himmel, freue dich, Erde, jubelt ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt.
Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben.
Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben.
Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut.
Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst.
Lasst uns aufeinander achten und uns zu einem Leben voller Liebe und guter Taten anreizen. Lasst uns einander ermutigen und das umso mehr, da ihr wahrnehmen könnt, dass der Gottestag näher rückt. Das Wort vom lebendigen Gott. Die aktuelle Predigtserie, die verfolgt ein Ziel. Und das Ziel ist, verschiedene Gesichter von der Nachfolge von Jesus zu beleuchten und unter die Lupe zu nehmen. Und wir finden solche Gesichter nicht nur in der 2000-jährigen Kirchengeschichte, sondern bereits ganz in den Anfängen dieser Jesusbewegung zur Zeit des Neuen Testaments. Da begegnen uns Menschen, die ihr ganzes Leben dem Jesus von Nazareth verschrieben haben und der Höchst und Teufst seinen Spuren gefolgt sind. Und ich wünsche mir, dass wir uns heute Morgen von ihrem Leben denken und handeln inspirieren lassen, aber auch herausfordern lassen. Heute geht es um Josef. Der Josef, er war Levit, also ein Angehöriger vom Priesterstamm. Mir liest, dass er aus Zypern gekommen ist. den meisten von uns ist er unter dem Namen Barnabas bekannt. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 36 lesen wir, dass er den Namen von den Apostel bekommen hat. Habt ihr gewusst, was Barnabas bedeutet? Sohn vom Trost. Einer, der anderen Mut macht. Einer, der andere aufrichten tut. Der Beiname, oder wir könnten eigentlich sagen, der Spitzname, der wirft ein mega schönes Licht auf den Josef. Vielleicht fragst du dich, wieso hat denn dieser Typ gerade diesen Namen bekommen? Der Josef, das war jemand, dem es gelungen ist, andere zu ermutigen. Beim Lesen von der Apostelgeschichte fällt auf, dass er als Mutmacher, als Ermutiger und Tröster seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Übrigens, dieser Spitzname, der hat so gut zum Charakter von Josef passt, dass er nur genau das einte Mal in der Apostelgeschichte mit diesem Namen genannt wird. Von dann an nennen ihn alle nur noch Barnabas. Ich habe eine Frage für dich. Welchen Spitznamen würden dir deine Mitmenschen geben? Welcher Name passt zu dir? Zu deiner Person? Zu deinem Verhalten? Bist du auch ein Sohn vom Trost? Eine Mutmacherin? Ein Ermutiger? Gott wird in der Bibel als jemand beschrieben, der sich erbarmt, und wir haben es bereits gehört, auf jede erdenkliche Art und Weise tröstet und ermutigt. Und der Name Barnabas, der Spitzname, der zeigt die Eigenschaft von Gott mega gut. Aber Barnabas hat nicht nur den Namen gehabt, sondern auch einen Lebensstil, der zu dem Namen passt hat. Liebesgate 44. Unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt, unsere Familien und unsere Kirchen brauchen Mutmacher, Tröster und Ermutiger. Der Spruch «nicht geschimpft» ist genug gelobt, der reicht nicht. Jesus fordert seine Nachfolger auf, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selber von ihnen wollt behandelt werden. Und dann sagt Jesus, das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Ich habe eine weitere Frage für dich. Wie willst du behandelt werden? Verächtlich, misstrauisch, despektierlich, geringschätzig? Oder wünschst du dir nicht viel mehr Ermutigung, Zuspruch, Wohlwollen und Unterstützung? Ich möchte zurückkommen zum Barnabas. Der Barnabas, er hat von Anfang an zur Jerusalemer Urgemeinde gehört. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass er ein Grundstück hatte, und zwar mitten in Jerusalem. Was macht einer von Zypern mit einem Grundstück in Jerusalem? Gut situierte Israeliten, die im Ausland gelebt haben, die haben gerne ein bisschen Land in Jerusalem gehabt. Weil wenn sie dort begraben werden, dann sind sie bei der Wiederkunft vom Messias schon am richtigen Ort. Wenn dann die Auferstehung stattfindet. Der Barnabas war vorbereitet. Und dann lesen wir, dass der Barnabas den Besitz, weil er hohl ist, den wegzugeben, dass er den verkauft. Und wieso macht er das? Er sieht das Elend von seinen ärmeren Glaubensgeschwistern und ist bereit, das seinen Platz an der vordersten Front aufzugeben. Und ich glaube, es ist auch ein Zeugnis dafür, weil der Barnabas erkennt hat, dass der Messias schon gekommen ist. Und die Hoffnung für Israel schon erfüllt war. In Jesus. Und so hat er also den Acher, den er hatte, verkauft und hat den Erlös den Apostel gegeben. Und die haben den Armen weitergeleitet. Wir lernen hier den Barnabas als einen freigebigen, als einen grosszügigen Mensch kennen. Ein Mensch, der nicht an seinem Besitz klebt. Und indem er freiwillig auf seinen Besitz verzichtet, macht er denen Mut, die dringend materielle Hilfe brauchen. Anders ausgedrückt, der Barnabas, der macht nicht nur schöne und ermutigende Worte, er greift den Armen ganz praktisch unter die Arme und er hilft mit Finanzen, der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit von Gott Raum zu geben. Im Römerbrief Kapitel 15, in den Versen 2 bis 3 steht: Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Liebes Gate 44, ich wünsche mir von Herzen, dass wir als westliche Jesus-Nachfolger im 21. Jahrhundert nicht einfach nur für uns selber leben, sondern das Wohl vom Nächsten in unserem Blickfeld haben. Mögen wir dafür bekannt sein, grosszügig und unterstützend sein. Lasst uns als Kirche, aber auch als Einzelne, zuerst nach dem Reich von Gott trachten und vertrauensvoll damit rechnen, dass er für den Rest sorgt. Lasst uns munter, fröhlich und erwartungsvoll unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, aber auch unsere finanziellen Möglichkeiten zusammenbringen und einsetzen, dass hier im oberen Baselbiet Kirche gedeihen kann. Kirche, wo Jesus nachfolgt und wo Gott verherrlicht. Der Barnabas, der taucht in der Apostelgeschichte 5 Kapitel später wieder auf. Am Anfang vom 9. Kapitel. In diesem Kapitel wird die dramatische Kehrtwende von Paulus beschrieben. Aus einem fanatischen Verfolger der Jesusbewegung wird ein entschlossener Christusnachfolger. Und wir lesen in den Versen 26 bis 28 Folgendes. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein, und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. In diesem Text heisst es, alle hatten den Schiss in der Hose. Alle hatten Angst. Es ist ja völlig verständlich. Gerade noch hat der Saulus wild entschlossen, die Jesusbewegung ausrotten wollen. Und jetzt soll plötzlich alles anders sein. Wenn das nicht ein trojanisches Pferd ist, wenn das nicht eine hinterlistige Falle ist. Niemand hat sich getraut, dem Paulus auch nur Türen ein Spältchen weit aufzumachen. Niemand außer einem. Der Barnabas. Der Barnabas hat in Paulus geglaubt. Und er hat gespürt, dass der radikale Turnaround echt ist. Und er hat geahnt, für was Gott den Mann noch brauchen möchte. Der Barnabas hat sich gekümmert um den Paulus und er hat ihn zu den Aposteln gebracht. Er hat den anderen erzählt, was das für ein Typ ist. Was der vor der Tür von Damaskus erlebt hat. Und wie er unerschrocken die Botschaft von Jesus Christus weitergegeben hat. Es Es ist schon noch spannend, der Barnabas hat seinen Einfluss und sein Ansehen genutzt, im Paulus den Weg zu der Gemeinde in Jerusalem zu ebnen. Und wisst ihr was? Es hat geholfen. Im Text heisst es, von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Und ich wage mal zu behaupten, für die ganze Ausbreitung vom Christentum ist der Schachzug von Barnabas entscheidend gewesen. Es ist von entscheidender Bedeutung gewesen, dass der Paulus sich mit den Aposteln in Jerusalem gefunden und verstanden hat. Dass zwischen ihnen eine tiefe Übereinstimmung, ein tiefes Vertrauen entstanden ist, das auch zukünftige Belastungsproben aushalten wird. Und ich würde sagen, ohne den Brückenbauer, ohne den Verbinder, ohne den Integrator Barnabas, wäre das ganze Projekt der Völkermission vermutlich gescheitert. Wir sehen hier den Barnabas als jemand, der nicht bei Vorurteilen stehen bleibt, sondern zusammenführt, der um Vertrauen wirbt und so die Brücke der Ermutigung schlägt. Der Barnabas, der, der andere uneigennützig einbezieht, integrierend handelt, anderen etwas zutraut und so die Brücke der Ermutigung schlägt. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass wir von diesem Barnabas entzündet werden, inspiriert werden, wachgerüttelt werden. Unser Land, liebe Leute, braucht Christen, die lernen, Vorurteile auf die Seite zu räumen. Und verbindend und mutig Brücken zum Nächsten schlagen. Und verstehe mich richtig, es geht hier nicht darum, einfach naiv und gleichgültig einen Einheitsbrei zu fördern. Und jede erdenkliche Ansicht und Verhaltensweise gut zu heissen. Sondern es geht darum, mit einem wachen Geist und mit einer leidenschaftlichen Ermutigung mitzuhelfen, ungeschliffene Rohdiamanten mit Gottes Hilfe zu veredeln. Hast du gewusst, zur Veredelung von Rohdiamanten gehören bekanntlich folgende Arbeitsgänge dazu. Reiben, sägen, schleifen und polieren. Ich bin unendlich dankbar, dass es in meinem Leben mehrere von diesen Barnabas gegeben hat, die mein Potenzial gesehen haben, die an mich geglaubt haben und mir ihr Vertrauen geschenkt haben, trotz meiner Unzulänglichkeiten, trotz meiner Ecken und Kanten, trotz meinem jugendlichen Leichtsinn, trotz meinem manchmal ein bisschen übersprudelnden Temperament. Dank ihnen bin ich geschliffen worden, gefördert worden und ich anfange geistlich wachsen und Verantwortung übernehmen. Ich möchte zurückkommen zu der Apostelgeschichte. Wo nach dem Tod von Stephanus in Jerusalem die Verfolgung angefangen hat, haben sich die Nachfolger von Jesus zerstreut. Wir lesen bis nach Phönizien, Zypern und Syrien. Und bisher war die Jesus-Gemeinde eine rein innerjüdische Bewegung. Jetzt aber haben die versprengten Christen in der syrischen Hauptstadt Antiochia nicht nur ihren Landsleuten von Jesus erzählt, sondern auch den nicht-jüdischen Einwohnern die Botschaft von Jesus weitergeben. Und wir lesen, dass eine grosse Zahl von Menschen zum Glauben gekommen ist. Und so ist die allererste gemischte Gemeinde aus jüdischen und heidnischen Jesus-Nachfolgern entstanden. Und dann lesen wir etwas mega Spannendes. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. In diesem Text heißt es, er machte allen Mut. Einmal mehr entspricht das Verhalten von Barnabas seinem Namen. Der, der andere ermutigt, der, der andere aufrichtet. Ich habe mich gefragt, was braucht es denn eigentlich, dass du ein Ermutiger oder eine Ermutigerin kannst sein? Und der Text liefert uns Antworten. Es heisst da, als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Der Barnabas hat sich gefreut über das Wirken von Gott. Freude, liebe Leute, ist die Voraussetzung, um andere zu ermutigen. Mal ehrlich, wie soll ein griesgrämiger, frustrierter, negativ gestimmter und verachtender Mensch einen anderen ermutigen? Das ist unmöglich. Aber eine weitere Voraussetzung gibt es nochmal, um nach biblischem Verständnis zu einem Ermutiger zu werden. Und das steht da. Er machte allen Mut und dann heisst es, und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Im Urtext vom Neuen Testament finden wir das griechische Wort Parakaleo. Und das Wort, das kann gleichzeitig mit ermutigen und mit ermahnen übersetzt werden. Und ihr werdet auch beide deutschen Begriffe immer wieder finden für Parakaleo. Parakaleo meint jemandem beistehen, jemandem zur Seite stehen, dass er gefördert wird und sich zum Guten entwickeln kann. Tröstend, aber auch beharrlich. Ermutigend und gleichzeitig überführend und drängend. Es geht also nicht darum, irgendwelche Streicheleinheiten zu verteilen, sondern jemanden so zu ermutigen und zu fördern, dass er stark wird, auch in schwierigen Momenten bei Jesus zu bleiben und ihm treu nachzufolgen. Das meint Parakaleo in diesem Zusammenhang. Wir lesen, der Barnabas war ein guter Mann. Ein Mann mit einem grossen Herz. Und es heisst, er war mit dem Heiligen Geist erfüllt und er hatte einen festen Glauben gehabt. Der Barnabas, der hat Gott etwas zutraut in Bezug auf die jungen Christen in Antiochia. Und er hat zutraut, dass Gott mit diesen jungen Christen Gewaltiges bewirken kann. Und die Gemeinde ist gewachsen, als gäbe es kein Morgen mehr. Krass, ist wie explodiert. Und irgendwann ist es im Barnabas einfach zu viel geworden und hat gefunden, hey, leck, was soll ich jetzt machen? Wer könnte helfen? Wer eignet sich für die Situation, dass da nicht-jüdische und jüdische Jesus-Nachfolger auf einem Haufen zusammenkleben? Und dann heisst es, dass der Barnabas auf Tarsus gereist ist und wer geholt hat? Der Paulus. Und er hat einen geholt auf Antiochia und gemeinsam heisst die Botschaft verkündet. Und wir lesen, dass in dieser bunt gemischten Schar dass sie die bunt gemischte Schar im Glauben unterwiesen haben. Und wir sehen hier den Barnabas als jemand, der andere fördert. Hey, ihm ist im Fall nicht um die eigene Ehre gegangen. Es ist ihm nicht darum gegangen, dass er gross rauskommt. Trotz seinem Wissen, trotz seiner Erfahrung, trotz seiner unglaublichen Talent und Gaben, hat er im Paulus eine weitere Tür geöffnet, um mitzuwirken, mitzuschaffen, mitzuprägen und hinzureifen. Ich bin überzeugt, dass der Barnabas das grosse Potenzial in diesem Paulus gesehen hat, dass er sich darüber gefreut hat und dass er alles dran gesetzt hat, dass der Paulus erkennt, was er eigentlich von Gott in sich hineingelegt bekommen hat. Und liebe Leute, wer im Kleinen treu ist, auf den warten grössere Aufgaben. In der Apostelgeschichte 13 lesen wir, eines Tages sind die Leute, die bunt gemischte Schar von jüdischen und nicht-jüdischen Jesus-Nachfolger zusammengekommen. Sie haben gefastet, sie haben gebetet. Und dann hat der Heilige Geist zu ihnen geredet. Und es heisst, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe, hat der Geist in diese Runde ihnen gesagt. Was war das für eine Aufgabe gewesen? Das Wort von Gott, die Botschaft vom Evangelium, Jesus den Völkern zu bringen. Die erste grosse Missionsreise ist angestanden. Und wisst ihr was? Der Barnabas hatte ein Lied gehabt. Er hat nämlich die Reiseroute bestimmt. Und wisst ihr, wo sie zuerst hin sind? Auf Zypern. Ja, heizu, denk. In die Heimat. Aber in dem Zypern hat es einen krassen Zusammenstoss gegeben. Das erste Mal hat es so richtig geklopft. Mit findlicher Macht. Ein Magier hat die beiden Apostel frontal angegriffen. Und plötzlich haben sich die Gewichte verschoben. Jetzt müssen wir gut zuhören. Nicht der Barnabas hat den Magier zur Rede gestellt, sondern der Paulus. Der Paulus hat hier die Initiativen ergriffen und ist zum Anführer geworden. Und der Barnabas, er hat einen Schritt zurück gemacht. Ist in die zweite Reihe gestanden und hat dem Paulus den Vorrang gelassen. Der Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, der macht das mit einem kleinen, aber wirkungsvollen literarischen Kunstgriff deutlich. Bis dahin in der Apostelgeschichte heisst es immer Barnabas und Paulus. In dieser Reihenfolge. Und ab jetzt dreht der Lukas die Sache. Von diesem Moment an steht immer Paulus und Barnabas. Paulus und seine Begleiter. Jetzt ist der Paulus dort angekommen, wo er Jesus haben wollte. An der Spitze des Unternehmens Weltmission. Der Paulus, der bekannte Völkerapostel. Und was macht der Barnabas? Der Barnabas sieht, dass der Paulus eine mega Vollmacht von Gott bekommen hat. Eine besondere Gabe, das Evangelium anschaulich und logisch überzubringen. Und er freut sich darüber. Und er überlässt dem jungen Paulus das Feld. Vielleicht denkst du jetzt, ja, und was ist aus dem Barnabas geworden? Ist das Abstellgleis schon parat? Nein. Der Barnabas hat weiterhin kompetent, leidenschaftlich und mutig an der vordersten Front mitgeholfen. Hey, es ist krass, wo der Paulus in Lystra war, ist er von einem aufgebrachten Volksmob gesteinigt worden. Das ist nicht so zimperlich zu und her gegangen, dazumal. Und es ist vermutlich im Barnabas zu verdanken, dass der Paulus wieder auf die Beine gekommen ist und dass er den Mut gehabt hat, das Evangelium in die nächsten Städte zu bringen. Der Barnabas kümmert sich um den geschundenen Paulus, richtet ihn auf und macht ihn parat für den nächsten Dienst. Und wir lesen auch, dass nebst dem Paulus insbesondere der Barnabas war, der am Apostelkonzil in Jerusalem dazu beigetragen hat, dass Juden und Heidenchristen zusammenkommen und dass man Wege findet, die für beide Seiten lebbar und umsetzbar sind. Und auch da ist der Barnabas der entscheidende Brückenbauer zwischen der jüdischen Bevölkerung und den Heidenchristen. Wer jetzt der Meinung ist, der Barnabas und der Paulus, die sind immer einfach ein Herz und eine Seele gewesen. Die sind so Bros gewesen, die einfach mehr oder weniger das auf wunderbare Art gerockt haben. Ja, das ist ein bisschen zu rosarot. He. Wir kennen es. Wo Menschen sind, dort menschelt es. Und manchmal hat es auch zwischen diesen beiden ordentlich geklopft. Wir lesen, dass es so richtig Zoff gegeben hat. Und die Bibel schildert uns einen von diesen Zwischenfällen in Apostelgeschichte 15. Der Barnabas, der wollte der Johannes Markus auf die zweite Missionsreise mitnehmen. Aber der Paulus hat sich geweigert. Und zwar nicht ein bisschen, sondern vehement. Sie haben gestritten. Weil genau der Johannes Markus bei der ersten Missionsreise aus irgendeinem ungenannten Grund schlapp gemacht hat und davon geschlichen ist. Und so etwas ist für Paulus klar, sie kannst du nicht brauchen. Der Barnabas hat es anders gesehen. Er hat dem Johannes Markus eine zweite Chance geben. Und es ist zur Trennung von diesen beiden, von Barnabas und dem Paulus. Der Barnabas, so lesen wir, ist mit dem Johannes Markus nach Zypern gegangen. Der hat auch einen Heimweh gehabt. Der Paulus hat sich der Silas geschnappt und ist dann durch Syrien und Kilikien gereist und hat die neu gegründete Gemeinde gestärkt im Auftrag der Gemeinde in Antiochia. Vielleicht stellst du dir heute Morgen die Frage, hey Leck, wieso sind die so stur gewesen? Hätte keiner können nachgeben. Sättige Esel. Ich möchte Folgendes mal hier erwähnen. Christen müssen nicht immer gleicher Meinung sein. Unterschiedliche Positionen vertreten ist im Fall nicht ganz unbiblisch. Und ich möchte einen kleinen Erklärungsversuch geben für die Situation von Paulus und von Barnabas. Der Paulus, der hat das grosse Ganze gesehen. Der Auftrag, möglichst viele Menschen zu Jesus zu führen, möglichst viele Gemeinden zu gründen. Er hat die körperliche Anstrengung gesehen, er hat gewusst, von was er redet. Die seelische Anspannung, der geistliche Druck, die Auseinandersetzungen. Und er hat schlichtweg der Johannes Markus noch nicht reif genug gefühlt für diesen krassen Auftrag. Und der Barnabas, er hat den Einzelnen gesehen. Seinen jungen Verwandten. Der Johannes Markus war auch der Vetter von Barnabas. Er hat den Rohdiamant gesehen, der noch so viel daraus werden kann. Wenn er nur die richtige Ermutigung und Ermahnung bekommt, wenn er nur genügend Übungspraxis bekommt, wenn er nur genug klaren Unterricht bekommt. Und liebe Leute, beide Standpunkte machen Sinn. Beide Apostel haben auf ihre Art und Weise Recht. Das Erstaunliche ist, nach dieser Auseinandersetzung verschwindet der Barnabas in der Versenkung. Er wird in der ganzen Apostelgeschichte kein einziges Mal mehr erwähnt. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass der Streit nicht das letzte Wort gehabt hat. Ungefähr 10 Jahre später hat sich der Paulus in römischer Gefangenschaft befunden und er hat 2 Briefe geschrieben, den Kolosserbrief und den Philemonbrief. Und in diesem Kolosserbrief lesen wir Folgendes. Aristarch, der zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt euch grüßen. Ebenso, gut hören, Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen hatte ich euch ja schon geschrieben, ich bitte euch noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. Und im Philemon Brief, Vers 24 heißt: Herzliche Grüße auch von meinen Mitarbeitern Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Der Markus ist wieder beim Paulus. Und der grosse Völkerapostel schätzt ihn als wichtigen Mitarbeiter. Und es kommt noch besser. Nochmal mehrere Jahre später schreibt Paulus den 2. Timotheusbrief seinem Schützling, Timotheus. Es ist sein letzter Brief. Der Paulus sitzt wieder im Gefängnis. Und er weiß, dass er demnächst auf Befehl vom römischen Kaiser hingerichtet wird. Und was lesen wir in dem allerletzten Brief von Paulus? Hole Markus zu dir, sagt er im Timotheus, und bring ihn mit dir mit, denn er ist mir eine große Hilfe bei der Erfüllung meiner Aufgaben. Bei Markus muss offensichtlich ganz etwas Krasses geändert haben. Der Markus ist mutig geworden, zuverlässig, beharrlich und charakterfest. Er hat sich bewährt. Und der Paulus hat davon erfahren und er hat die Veränderung von dem Johannes Markus selber miterlebt. Die Frage ist, wer ist wohl für das verantwortlich gewesen? Ich bin ziemlich sicher, es war der Barnabas, der ihn zurückgenommen hat auf Zypern. Zurückgebracht hat in die Lebensschule von einem erfahrenen Apostel. Der Barnabas, der Mann der zweiten Chance. Der Mann der Ermutigung. Der Förderer und Mutmacher, Barnabas. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, der Barnabas, der hat mich mega bewegt. Er ist eigentlich einer der vergessenen, geratenen Apostel. Aber er inspiriert und fordert die Christenheit im 21. Jahrhundert mega raus. Sind wir bereit, in der Kraft des Heiligen Geist mit einem weiten Herz andere zu trösten, zu ermutigen, zweite Chancen zu geben, zu fördern und unsere eigenen Interessen dafür aufzugeben? Das war das Leben von Barnabas. Wisst ihr noch, für was die Kerze steht? Für das Wort von Gott, das Licht bringt in dein und mein Leben. Und ich möchte mit einem Wort von Gott schliessen. Im Hebräerbrief, wo übrigens einige munkeln, dass er auf einen Barnabas zurückführen ist, steht Folgendes. Lasst uns aufeinander achten und uns zu einem Leben voller Liebe und guter Taten anreizen. Lasst uns einander ermutigen und das umso mehr, da ihr wahrnehmen könnt, dass der Gottestag, der Tag des Herrn, näher rückt. Amen.